Deutschlandfunk, Medias Res.
Und die Berichterstattung übers Wetter, Stichwort Klimawandel oder doch lieber Klimanotstand, die Art und Weise, wie und mit welchen Begriffen Medien de facto immer bedrohlicher werdende Lagen beschreiben, das war ein großes Thema in diesem Jahr. Natürlich sollten Regentage im Juli nicht mit Rudi Carrells Hit »Wann wird es mal wieder richtig Sommer?« unterlegt werden im Fernsehen. Aber gilt das zum Beispiel auch für die Überschrift »Schönes Wetter an einem Hitzetag«? Das ist die sprachsensible Seite. Die andere ist, wie viel Aufmerksamkeit Medien insgesamt dem Klimawandel widmen und wann es für Zuhörerinnen und Zuschauer vielleicht doch ein wenig zu viel ist. Über all das habe ich vor der Sendung mit der Journalistin Sarah Schurmann gesprochen, Mitbegründerin des Netzwerkes Klimajournalismus. Ich habe sie zu Beginn gefragt, wie sie die diesjährige Berichterstattung über die Klimakrise insgesamt bewertet.
Ich sehe durchaus, dass sich einiges entwickelt. Also sehr positiv fand ich zum Beispiel im Sommer, dass es dann während der Hitzewellen zum Beispiel schon vereinzelt so News-Live-Ticker gab, zum Beispiel bei Zeit Online. Ich sehe auch, dass das Angebot insgesamt in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Ich würde sogar sagen, dass es sich qualitativ ein Stück weit verbessert hat. Ja, von daher, ich sehe Bewegung. Ich sehe immer auch, dass die Klimakrise weiter eskaliert und wir insgesamt dem noch nicht gerecht werden.
Eskalation ist ein harter Begriff, dann fangen wir doch mal an. Was kritisieren Sie?
Dass wir praktisch die Klimakrise als Thema in den vergangenen Jahren immer größer gemacht haben. Das haben ja praktisch eigentlich die Fridays for Future erstmal so auf den Tisch gebracht und damit gab es erstmal eine neue Aufmerksamkeit. Und dann, ja, mit Corona ging es ein bisschen wieder verschütt und jetzt kam es wieder etwas stärker hervor. Aber was wir noch nicht machen, ist, dass wir die Klimakrise als Dimension, als Querschnittsthema wirklich überall da mitdenken und mitberichten, wo sie eine Rolle spielt. Und das sorgt dafür, dass sowohl wir als Individuen ausblenden können, wo überall die Verbindungen sind, als auch wir in unserer Gesellschaft. Und ja, das kritisiere ich.
Das heißt, ich verstehe Sie richtig, insgesamt ist die Klimakrise durchaus in den Medien angekommen. Es gibt nicht mehr diese kompletten Entgleisungen, wo auch von Medien überhaupt der Wandel in Anführungsstrichen in Frage gestellt wird. Aber es geht nach wie vor darum, dass es um die Breite, um das Ausmaß der Berichterstattung geht, richtig?
Das und die Dringlichkeit. Also wir schwanken so zwischen, okay, es gibt dann so fast Katastrophenberichterstattung, die immer sagt, alles irgendwie ganz schlimm. Und dann auf der anderen Seite, wie gesagt, denken wir das aber praktisch nicht als ganzheitliche Krise mit. Und dadurch wird diese Dringlichkeit, die wir haben, dass wir wirklich ja die wesentlichen Veränderungen innerhalb dieses Jahrzehnts erleben müssen und nicht etwa bis 2050. Diese Dringlichkeit wird in der Berichterstattung so noch nicht klar.
Dann beginnen wir mal. Ich versuche das mal jetzt so ein bisschen anhand einiger Stichpunkte abzuhandeln. Sie haben die Ganzheitlichkeit angesprochen. Also, Sie sagen noch immer gibt es offenbar kein einziges Nachrichtenmedium mit komplett, ich zitiere Sie da, mit komplett klimarealistischer Berichterstattung. Was genau meinen Sie damit?
Damit meine ich, dass wirklich die Klimakrise überall damit gedacht wird, wo sie eine Rolle spielt. Das heißt, bei jeder einzelnen Entscheidung, die wir heute treffen, fast alle Entscheidungen, egal ob sie jetzt irgendwie wirtschaftlich, politisch und so weiter und so fort sind, haben einerseits einen Einfluss auf die Klimakrise, andererseits hat die Klimakrise Folgen für die Themen, über die wir berichten. Und das muss eigentlich in jedem Bericht mit drin sein. Das heißt nicht, dass jeder Bericht, jeder Beitrag von uns ein Klimabeitrag sein muss. Das heißt auch nicht, dass es über in die Überschrift muss oder dass es überall der Hauptfokus ist. Aber es heißt, dass wir praktisch einen Kontextabsatz brauchen oder manchmal auch nur einen Satz, der genau diese Verbindungen klar macht. Und zum Beispiel gerade in der Berichterstattung darüber, dass Olaf Scholz nach Afrika fährt und da neue Gasvorkommen erschließen will, ist nicht konsequent eingeordnet, dass das nicht innerhalb des Budgets für 1,5 Grad möglich ist. Und es wird dann nicht eingeordnet, was das eigentlich bedeutet. Und dadurch wirkt es einfach so, als ja, wäre das irgendwie was, was man machen kann oder als hätte das irgendwie keine großen Konsequenzen. Und das ist jetzt ein besonders krasses Beispiel, aber das findet sich eigentlich bei allen möglichen Themen.
Das heißt, Medien haben da aus ihrer Sicht eine größere Verantwortung einzunehmen, weil Medien in dem Fall auch eine Form von, nicht nur von Information, sondern auch von Wahrheit verbreiten.
Ja, also ich finde schon praktisch diese Idee oder dieser Grundsatz von Medien als vierter Gewalt, die Regierungshandeln und Politik auch ein Stück weit kontrolliert, finde ich sehr schlüssig für unser demokratisches Funktionieren. Und solange wir das nicht ausreichend tun, indem wir die Konsequenzen dieses politischen Handels nicht immer wieder auf das abgleichen, was dafür vereinbart wurde, dass wir unsere Lebensgrundlagen erhalten, indem lassen wir die Politik noch immer auch 2022 ein Stück weit wegkommen. Und ich sage nicht, dass wir als Gesellschaften perfekte Entscheidungen treffen, wenn wir nur die richtigen Informationen haben. Was ich sage ist, dass solange wir keinen informierten Diskurs haben, keinen informierten Diskurs, der die Klimakrise wirklich überall damit denkt, wo diese Verbindungen ja auch vorhanden sind, solange werden wir keine informierten Entscheidungen treffen.
Und zu diesem informierten Diskurs gehört auch, dass Medien ihre Rolle einnehmen als nicht nur objektiver Berichterstatter, sondern möglicherweise auch als einordnender Fakten. Das ist das Problem, was Sie auch häufig beschreiben. Fakten werden nach wie vor als so eine Art Meinung behandelt, der man eine andere Meinung gegenüberstellen muss. Also da sind wir bei dem Thema Deckmantel der Objektivität, oder?
Ja, und das ist vielleicht immer ein bisschen nicht so leicht nachzuvollziehen, wenn wir das hier so, sage ich mal, eher in so einem theoretischen Raum diskutieren. Ich gebe mittlerweile Workshops für Journalistinnen, in denen ich praktisch erstmal einmal erkläre, wo stehen wir eigentlich in der Klimakrise? Und danach erkläre ich, was sind eigentlich die strukturellen Probleme? Und da ist eins davon, dass wir Klimapolitik oft mit Politikjournalismus begegnen. Mhm. Und das bedeutet erstmal, dass wir sagen, okay, es gibt zu allen möglichen Fragen ganz unterschiedliche legitime Meinungen. Und das ist ja demokratisch auch erstmal ein total guter Angang. Der Punkt ist nur, dass das bei Problemen, die naturwissenschaftlich qualifizierbar und quantifizierbar sind, so nicht einfach funktioniert. Also wir machen es im Moment so, dass wir sagen, okay, hier ist irgendeine klimapolitische Frage und dann gucken wir, okay, was sagt die CDU dazu, was sagt die SPD dazu, was sagen die Grünen dazu und dann vielleicht noch ein paar Parteien und dann ganz hinten am Ende ist es dann, okay, und KlimawissenschaftlerInnen, Aktivistinnen und Umweltverbände sagen, das reiche nicht aus. Und dann wirkt es so, als sei das einfach eine weitere Meinung. Und was in diesem Muster der Berichterstattung, was zum Beispiel auch in Nachrichtenagenturen sehr gängiger ist, auch nicht rauskommt, ist, wie groß eigentlich die Lücke ist zwischen dem, was da gerade politisch diskutiert wird und dem, was wir eigentlich bräuchten aus wissenschaftlicher Sicht.
Weil die Aussage, es reicht nicht aus, keine Meinung von vielen ist, sondern eine belegbare Tatsache.
Genau, wir müssen das eigentlich umdrehen und wir müssen eigentlich praktisch den wissenschaftlichen Konsens als das nehmen, an dem wir den Rest abmessen. Also eigentlich müsste man damit praktisch einsteigen, sagen, okay, das wird gerade diskutiert, das bräuchten wir eigentlich und das sind die politischen Positionen dazu und die sind so und so stichhaltig oder weichen so weit davon ab. Und das heißt auch gar nicht, dass wir in dem Sinne Politik machen müssen, das ist ja gar nicht unsere Aufgabe. Der Punkt ist, wir sagen praktisch nicht, okay, das eine ist jetzt, weiß ich nicht, unsinnig oder so, sondern wir können das ja ruhig darstellen. Wir müssen aber praktisch diese Lücke einordnen und wir müssen klar machen, was die Konsequenzen davon sind. Und das heißt nicht, dass wir nachher dann diese Entscheidung treffen werden, alles so zu machen, dass wir wirklich, keine Ahnung, das Nötige tun werden. Aber es wird praktisch klarer, dass das andere nicht folgenlos bleibt.
Ja, da möchte ich nochmal genauer nachfragen, weil Sie eben gesagt haben, dass Sie Redaktionen auch, was die Berichterstattung betrifft, beraten. Genau in dem Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Auf der einen Seite, was sind da die großen nach wie vor Bewusstseinsbaustellen und was raten Sie dann auch in dem Zusammenhang, was Sie gerade gesagt haben, was raten Sie dann den Redaktionen?
Also die Bewusstseinsbaustellen sind tatsächlich, würde ich sagen, die Zusammenhänge. Also ich erzähle dann meistens eine Stunde lang, wo stehen wir, was sind die, sage ich, 10 wichtigsten Fakten und Zusammenhänge, die jeder kennen müsste. Und von vielen einzelnen Dingen haben eigentlich alle schon mal gehört. Kipppunkte, CO2-Budget, irgendwie so der Begriff ist schon mal gefallen, kann sich grob was darunter vorstellen. Wie die Sachen aber eigentlich zusammenhängen und was das bedeutet, ist den wenigsten klar. Und da sehe ich dann selbst zum Teil bei Kolleginnen, die sich schon relativ lange mit der Klimakrise beschäftigen, nochmal so, dass es ein, zwei Mal Klick macht und das noch so ein bisschen mehr, einfach ein Ganzes ergibt, sage ich mal. Und das ist tatsächlich das, was dann auch oft diskutiert wird, so von wegen, ja gut, aber wir als Journalistinnen können jetzt ja keine Politik machen und wir können ja jetzt nachher nicht sagen, wir berichten nie wieder über, keine Ahnung, Vorstöße der FDP, weil das irgendwie alles so weit weg ist. Und dann sage ich, nein, darum geht's ja überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wir ähnlich wie in der Corona-Krise zu einer Situation kommen, in der wir als Redaktion ein Grundbewusstsein, Grundwissen zu den Fakten der Klimakrise haben und dann können wir als Redaktion Redaktionen darüber diskutieren gemeinsam, wie wollen wir eigentlich damit umgehen. Ein Beispiel, was mir jetzt in den vergangenen Wochen öfter begegnet ist, wenn ich diese Vorträge gehalten habe, ist, dass dann jemand gesagt hat, ja, ich habe mich ja im Sommer um die Berichterstattung über das Flugchaos gekümmert und persönlich habe ich dann auch schon immer gedacht, naja, fürs Klima wäre eigentlich das vielleicht sogar ganz gut, aber das kann ich ja so nicht schreiben. Und dann sage ich auch mal, nee, darum geht's ja auch nicht, dass wir das dann irgendwie so ja bewerten, ob man jetzt noch fliegen sollte oder irgendwas, sondern es geht darum, einen Weg zu finden als Redaktion, wie kann man damit umgehen? Findet man Zahlen, um zu zeigen, dass jetzt vielleicht so ein Flugchaos, sage ich mal, für die Klimaziele gar nicht so dramatisch sind? Oder sagt man einfach, okay, natürlich behandeln wir das, weil das ist ein relevantes Thema, das passiert da draußen, aber wie viel Aufmerksamkeit, wie viele Ressourcen geben wir auf dieses Thema? Melden wir das vielleicht einfach nur weg, weil wir sagen, angesichts dessen, in welcher Krise wir stecken, ist das gar nicht so relevant und schaffen stattdessen mehr Ressourcen für Journalistinnen, sich weiter mit der Klimakrise und anderen Zusammenhängen stärker zu beschäftigen. Also das kann ganz unterschiedlich aussehen und da gibt es auch nicht den einen perfekten Weg, sondern das ist was, was Redaktionen für sich diskutieren müssen, so wie wir es ja für alle anderen Themen auch machen.
Aber um bei dem Beispiel zu bleiben, es wäre doch tatsächlich möglicherweise auch sinnvoll, auch als Journalistin oder als Journalist zu sagen, nee, fliegt man nicht so viel, denn es ist doch tatsächlich auch faktisch und wissenschaftlich belegt, dass viel Fliegen dem Klima schadet.
Genau, das wäre dann aber vermutlich nicht so der erste Schritt, wenn man die Nachricht hat, da ist irgendwie ein Flugchaos und ganz viele Leute bleiben an den Flughäfen hängen, das wäre ja irgendwie auch ein bisschen zynisch. Das würde man dann vermutlich zum ersten Schritt erstmal melden, dann würde man genau sowas ein Hintergrundstück machen, also wo sind hier eigentlich die Zusammenhänge und dann kann man auch in Kommentaren und so weiter sagen, eigentlich, Leute, sollten wir eh nicht fliegen, wenn uns unsere Lebensgrundlagen lieb sind und das ist praktisch der Zusammenhang, also so, dass ich jetzt praktisch nicht fordere, in der Nachricht direkt zu sagen, Fliegen ist schlecht und ihr solltet das eh nicht tun.
Eine letzte Frage habe ich noch und das ist möglicherweise ein Argument, was Sie in Redaktionen auch oft hören, wenn Sie darum bitten, dass das Klima doch eine andere, nicht nur eine prominentere, sondern auch eine andere Rolle in der Berichterstattung spielt. Da wird oft gesagt, ja, wenn wir so viel berichten, dann bedeutet das auf der einen Seite, dass andere Themen vernachlässigt werden, die ja auch wichtig sind und es gibt dann auch die berühmte Berichterstattungsmüdigkeit seitens der Hörerinnen und Hörer oder Leserinnen und Leser, die nicht jeden Tag mit Klima zugeschüttet werden wollen. Was antworten Sie dann?
Dass ich das nachvollziehen kann, aber eigentlich praktisch stellt sich diese Frage in meinem Workshop dann nicht mehr, weil relativ schnell klar wird, dass es darum überhaupt nicht geht, sondern wie gesagt, wir müssen Klimakrise und andere planetare Krisen wie das Artensterben als die Querschnittsthemen mitdenken, die sie sind. Und ich würde, auch wenn das ehrlich gesagt angemessen wäre, gar nicht fordern, dass wir eine ähnliche Berichterstattung brauchen, wie wir es zu Beginn der Corona-Krise hatten, wo dann einfach wirklich alles voll war von Corona-Berichterstattung. Ich verstehe total, was da die Ermüdungserscheinungen sind. Ich spreche dann auch immer darüber, wie konstruktive Berichterstattung, also im Sinne von handlungsorientierter, lösungsorientierter Berichterstattung, dazu hilft praktisch nicht nur zu zeigen, okay, Krise, 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 sondern diese Krise ist ja einfach unsere Realität und im Moment blenden wir sie aus und reagieren nicht angemessen darauf, aber wir können das ja tun. Es gibt ja für alles mögliche Lösungen und die mitzuzeigen, mitzuberichten, ist auch wesentlicher Teil unseres Jobs, weil wir sonst nur einen Teil des Bildes abbilden. Also wenn wir nur sagen, okay, Krise, 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 keine Ahnung, alles so schlimm und kompliziert, kann man eh nichts mehr machen. Ja, es ist kompliziert, aber es gibt Lösungen und auch die müssen wir zeigen.
Die Journalistin Sarah Schurmann, Mitbegründerin des Netzwerkes Klimajournalismus. Mit ihr habe ich über die Klimakrisenberichterstattung im Jahr 2022 gesprochen.